Hallo Welt, hier sind die Codecoiner, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
Hallo Thomas.
Hallo Verena.
Würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz einen Einblick über dich geben? Was machst du genau? Wie lange machst du es schon?
Sehr gerne. Also ich bin auch Softwareentwickler hier bei Meyer & Wolf. Jetzt seit so anderthalb Jahren etwa. Insgesamt im Beruf schon seit 5 Jahren, also bin hier Senior Software Engineer, bild mir da aber nicht viel drauf ein, also da wir halt Sanierung betreiben, ist das natürlich ein bisschen speziell, da kann man nicht viel von irgendwelchen Erfahrungen profitieren. Ich habe aber schon früh, auch vor Meyer & Wolf, eben mich mit, sage ich mal, Aufräumarbeiten beschäftigt, das hatte sich halt so ergeben und hat sich auch so ein bisschen als Leidenschaft für mich eben herausgestellt. Und ansonsten formal bin ich halt Bachelor, Master Informatiker, eben studiert habe ich das und beschäftige mich halt mit den entsprechenden Themen seit 5 Jahren etwa.
Jetzt hast du einen Sanierungshintergrund und wir wollen über das Testing reden. Würdest du denn meinen, dass man mit einem Sanierungshintergrund anders auf Tests schaut, wie zum Beispiel ein normaler Entwickler unter Anführungszeichen oder auch ein Tester?
Ja, definitiv. Also grundsätzlich, Tests sind für mich ein Feedback-Instrument. Also man kann dadurch halt diverse Informationen bekommen, sage ich mal, über den Untersuchungsgegenstand. Und jetzt bei der Sanierung hat man halt da schon einen speziellen Blick auf den Code von Software. Das heißt, man kann Tests eben schreiben, um zu verstehen, wie die Software gerade funktioniert, weil man halt eben das nicht mehr genau weiß, weil es keine Dokumentation gibt oder weil keiner mehr da ist, der das beantworten könnte. Man kann Tests auch in dem Kontext benutzen, um einfach das aktuelle Verhalten mal festzuhalten, damit man weiß, wenn man dann eben aufräumt, dass man das nicht kaputt macht, dass es immer noch so genau funktioniert wie vorher. Ja, und das sind also die Hauptkategorien, sage ich mal. Natürlich ist es auch ganz generell für die Qualitätssicherung nötig, Tests zu haben. Das ist jetzt nicht speziell für die Sanierung wichtig, aber da natürlich auch ein Thema.
Das heißt, bei der Sanierung schreibst du öfter mal Tests zu schon bestehenden Features, weil du eigentlich gar nicht weißt, was genau das Ding konkret tun soll.
Genau, also das ist so, man nennt es dann Charakterisierungstests. Das heißt, ich halte einfach das Verhalten fest. Das kann auch bedeuten, dass was erstmal komisch aussieht, trotzdem so festgehalten wird, weil vielleicht irgendein UM-System, was das zu sanierende System halt benutzt, genau darauf aufbaut und irgendwie so ein Workaround gebaut hat oder sowas. Das will ich dann natürlich nicht dadurch kaputt machen, dass ich gleich schon mal da irgendein komisches Verhalten eben fixe, weil ich eben noch gar nicht weiß, was das für Auswirkungen hat.
Hast du da irgendwelche Tester oder Entwickler, die du dir da zu Hilfe rufst, wenn es die denn noch gibt im Projekt?
Also ich trenne da nicht so sehr zwischen Entwicklern und Testern. Also ich selbst, wie gesagt, bezeichne mich als Entwickler. Habe natürlich ein gewisses Tester-Know-how aufgebaut und so eine gewisse Denkweise, was könnte kaputt gehen oder wo sind da irgendwelche Knackpunkte im Code vielleicht. Aber sozusagen die Tests, die ich meine, das sind halt Entwicklertests. Also da rede ich nicht von manuell über eine GUI klicken oder so, was vielleicht ein klassischer Tester eher machen würde, sondern es geht mir sozusagen um automatisierte Tests, die von Entwicklern geschrieben werden. So.
Und wenn gar keine Tests da ist, wie gehst du denn daran?
Also genau, also der erste Schritt ist im Grunde, so eine Systemgrenze zu ziehen. Also das ist eigentlich von vornherein klar, weil man ja irgendwie einen Auftrag hat oder irgendwoher sozusagen den Bedarf sieht, ein gewisses System eben zu sanieren. Das heißt, irgendwo wird man eine Grenze haben, bis zu dem man halt sanieren darf, sage ich mal. Man kann natürlich noch viel weiter gehen und ganze Systemlandschaften irgendwie sanieren, aber das ist wahrscheinlich eher ein Sonderfall. Und entsprechend hat man halt irgendwo eine Grenze definiert und muss sich dann sozusagen technisch damit beschäftigen, wo genau ist diese Grenze. Also habe ich irgendwelche Netzwerkzugriffe, wo dann andere Systeme betroffen wären? Habe ich Dateisystemzugriffe? Habe ich einen Benutzer sozusagen als Grenze? Die GUI kann man so als Rand ansehen von der Anwendung. Und da würde man dann als erstes halt ansetzen und diese Ränder abstecken und auch absichern. Also dann geht es dann so um Mocking und quasi unerwünschte Seiteneffekte erstmal ausschließen, damit ich eben nicht gerade irgendwie jetzt in Produktion irgendwelche Daten von anderen Systemen halt beeinträchtige zum Beispiel.
Würdest du denn sagen, IT-Sanierungsprojekte haben grundsätzlich wenig Tests oder keine guten Tests? Oder kann es auch mal passieren, dass da eigentlich alles da ist und man dahingehend nicht mehr viel tun muss?
Ja gut, also es gibt ja die klassische Definition von einem Legacy-System von Michael Fedders, also der definiert Legacy-Code als Code ohne Tests. Das kann man so sehen, das finde ich an sich eine gute Definition, weil die sozusagen darauf hindeutet, wie man diesen Legacy-Code halt beheben kann, eben indem man Tests schreibt als allererstes. Andere sagen halt, ein System ist dann zu sanieren, wenn man es halt nicht mehr anfassen möchte, sozusagen, wenn man einfach ein ungutes Gefühl hat, wenn man damit arbeitet. Also wenn man als Entwickler sozusagen irgendwas weiterentwickeln muss zum Beispiel und man sich gar nicht traut, auch dann sind natürlich Tests sinnvoll, aber das muss nicht unbedingt sein. Es gibt sozusagen das andere Extrem, dass man zwar Tests hat, aber dass sie nicht sinnvoll sind. Also dass die Coverage, also die Zeilen Code zum Beispiel, die damit abgedeckt werden, irrelevant sind oder sehr wenig halt eigentlich nur testen. Oder dass auch die ausgeschaltet sind oder gar nicht regelmäßig ausgeführt werden. Das ist dann auch eine Art Sanierung, die man dann machen muss, aber das ist so ein bisschen auf einem anderen Level, sage ich mal. Das geht dann auch in Richtung, sage ich mal, wie hat das Team eigentlich das Ganze entwickelt? Was haben die für eine Arbeitsweise an den Tag gelegt? Zum Beispiel Continuous Integration, dass sie halt eben regelmäßig die Tests damit auch ausführen. Da muss man natürlich auch ansetzen. Das ist nicht so, dass man sich rein auf die Codebasis beschränken sollte. Das ist aber sozusagen das Dringendste normalerweise, wo man halt mit einer Sanierung irgendwie loslegt.
Und heißt Sanierung dann für dich auch genau das, was du beschrieben hast? Also, dass man so den ganzen Prozess auch etwas abändern muss, dass dann Tests regelmäßig ausgeführt werden, wenn sie dann endlich mal da sind?
Ja, definitiv. Also, da hatten wir in der ersten Folge schon einiges zu gehört, wenn ich mich recht entsinne. Das ist sozusagen, ja, das ist der Kontext halt. Also, das würde ich aber nicht sagen, dass es unbedingt ein spezielles Sanierungsthema ist. Das ist mehr so halt Best Practices einführen, was man halt heutzutage eigentlich in der Softwareentwicklung so macht. Das kann halt teilweise nicht vorhanden sein und in dem Sinne sozusagen sanierungsbedürftig, weil die Leute eben keine Zeit hatten, nicht den Freiraum bekommen haben. Und entsprechend kann man, wenn man so eine Sanierung halt durchführt, auch darauf sozusagen Rücksicht nehmen. Aber da kommt man auch schnell quasi in ganz andere Bereiche, die gar nicht mehr was mit dem Testen zu tun hat. Also das ist dann so ein, welchen Stand hat so eine Entwicklergruppe eigentlich überhaupt im Unternehmen? Was dürfen sie sich rausnehmen? Das sind auch längerfristige Prozesse eher, sage ich mal.
Okay, du hast gerade Test Coverage schon angesprochen. Ist das für dich ein Kriterium, dass du sagst, wenn die Test Coverage hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass sich ein Projekt gut sanieren oder anfassen lässt?
Also das ist auf jeden Fall was man als ersten Informationsschwung nehmen kann. Also dass man sozusagen so ein paar Sensoren halt auswirft auf den Code, ein paar Metriken ermittelt, dazu gehört Test Coverage, um mal so einen ersten Eindruck für die Codebasis zu bekommen. Ich meine, ich halte nichts davon, dass man sozusagen feste Grenzen hat, dass man sagt, eine Codebasis ist nicht mehr sanierungswürdig, wenn sie 90% Test Coverage hat, dann sagt man, es ist okay. Das finde ich irgendwie Quatsch, weil Test Coverage, egal wie man das jetzt definiert, also ob das Zeilen Coverage ist, Branch Coverage und was es da so für Unterdefinitionen gibt, das sagt ja nur, dass die Tests das ausführen, diesen Code-Teil, der eben dann gecovert ist. Ob damit wirklich die relevanten Features und das relevante Verhalten sozusagen abgedeckt ist und auch Annahmen getroffen werden. Also du kannst ja sozusagen im Extremfall in deinen Tests halt den Code ausführen, aber gar keine Assertions haben, also gar nicht festlegen, was dein erwartetes Verhalten ist, und dann hast du zwar eine hohe Coverage, aber du kannst damit nicht sicherstellen, dass das genau der Code das tut, was du halt willst. Deswegen, also das ist ein guter Indikator, aber den muss man halt mit Vorsicht genießen sozusagen.
Jetzt hast du auch erwähnt, dass du beim Testen dann auch Mocks verwendest, um so externe Schnittstellen loszuwerden oder um sich auf die Einheit zu beschränken, die du denn testen willst. Wie exzessiv verwendest du denn Mocks? Gibt es ja unterschiedliche Lager.
Genau, also das natürlich als Berater muss ich sagen, kommt drauf an, Standardantwort. Aber grundsätzlich sollte man natürlich darauf achten, dass die Tests dann auch schnell laufen, dass man eben schnelles Feedback auch bekommt. Das heißt also sowas, was übers Netzwerk geht oder mit dem Dateisystem zu tun hat, vielleicht auch mit der Datenbank, will man eher nicht in Tests haben grundsätzlich. Das heißt, das sollte man eigentlich ausschließen, um halt auch den Scope der Tests so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Dann innerhalb des Systems sozusagen kommt es halt wirklich drauf an, sage ich mal. Also natürlich braucht man auch Integrationstests, die halt verschiedene Komponenten miteinander durchspielen, ob die sich gut verstehen. Aber jetzt wirklich halt darauf zu achten, keine Ahnung, dass man halt immer in jedem, dass man sozusagen bei einem Unit-Test nur eine Klasse testet und alle anderen Dependencies, alle anderen Klassen wegmockt, das ist dann auch wieder ein Problem teilweise. Also das führt dann eher zu sanierungswürdigen Testcode, weil der halt dann selbst wieder sehr aufwendig wird, weil man natürlich diese Mocks auch irgendwie konfigurieren und warten muss über die Zeit. Da bin ich eher vorsichtig, weil... Also Mocks sind auch ein sehr mächtiges Instrument, sage ich mal, und da muss man dann immer aufpassen, dass man es auch da nicht übertreibt.
Genau, das Gefühl habe ich in meinem aktuellen Projekt auch gerade wieder. Also da ist das Thema, wie viel verwenden wir tatsächlich Mocks, wie häufig machen wir Gebrauch davon, da hat jeder so ein bisschen einen anderen Ansatz. Und zum Teil, wie du es auch erwähnt hast, führt das auch dazu, dass man sehr viel Refactoring in Tests dann aufwenden muss, wenn sich denn irgendwelche Funktionalität ändert.
Ja. Ja, man kann auch sagen halt, also das Symptom, das du beschreibst, das hat aus meiner Sicht, also die Ursache davon ist, man definiert ja im Mock ja auch ein Verhalten von dem, was man eben da mockt, und entsprechend hat man da eine Abhängigkeit in die Produktion, also dass man in den Produktionscode, dass man, wenn sich da das gemockte Verhalten ändert, muss man halt auch den Mock anpassen. Und das ist dann vielleicht zu strikt auch irgendwie, dass man den Testcode an den Produktionscode in der Weise halt koppelt. Das muss man vielleicht gar nicht. Also das ist teilweise eben, weil es so mächtig ist, muss man halt schauen, was will man wirklich damit erreichen, ist man nicht übers Ziel hinausgeschossen. So.
Wenn du denn bei Sanierungsfällen neue Features entwickeln musst, entwickelst du dann auch Test-Driven oder wie gehst du da vor?
Also Test-Driven ist mein Lieblingsansatz eigentlich zum Entwickeln. Das ist für mich hauptsächlich dazu da, sage ich mal, um Designentscheidungen zu treffen. Das heißt, dadurch, dass ich, wenn ich erstmal einen Test schreibe, schon sozusagen einen Benutzer der zu verwendenden Komponente habe, kann ich mir schon gleich überlegen, ob die sozusagen gut in irgendeinem Kontext halt funktioniert. Wenn ich erstmal den Produktionscode schreibe und das dann irgendwie integriere in den Rest der Anwendung, hapert das vielleicht manchmal. Also das gut und auch quasi jetzt im Sanierungskontext hilft das sozusagen, man kann ja auch so Patterns anwenden, dass man neue Features halt separat von dem zu sanierenden Code schreibt, da sozusagen so eine Art zwei Schichten halt hat, da ist irgendwie der schlechte Code und da ist der gute Code und dazwischen sollte möglichst halt eine Trennung sein, dass man eben nicht so ein, ja, dass dieser schlechte Code nicht auch in den guten Code wandert sozusagen. Und da helfen halt Tests auch sozusagen genau zu sagen, wo ist da die Grenze und was ist unsere Annahme, was gerade passiert, sag ich mal.
Wie wichtig ist es denn beim Sanierungsprojekt, wenn du da neue Tests einführst, diese unterschiedlichen Ebenen abzudecken? Also fängst du da von unten an, dass du erstmal Unit-Tests schreibst oder machst du von oben einen Durchstich, um zu erahnen, was das Ding macht?
Kommt ganz drauf an, wo sozusagen der Schuh drückt, sage ich mal. Wenn das Projekt eh darauf ausgelegt ist, sehr viel zu sanieren, dann ist es halt nicht so wichtig, sage ich mal. Wenn man aber schon ja, wahrscheinlich eben begrenzte Zeit und Budget hat, muss der Scope halt auch klar sein, dass man sagt, ich sichere das System natürlich erstmal von außen, sage ich mal, sehr integrativ halt ab, dass ich halt das von außen sichtbare Verhalten irgendwie teste. Mit einigen Tests natürlich nicht vollständig, das wäre dann auch wieder wartungsaufwendig. Aber dann geht man natürlich noch weiter rein und isoliert halt einzelne Komponenten, einzelne Bereiche im Code und testet da auch nochmal sozusagen an diesen Schnittstellen zwischen solchen Komponenten. Und das muss man aber dann halt abwägen, wie genau man das nochmal auf sozusagen diesen niedrigeren Teststufen bis auf Richtung Unit-Test-Ebene macht, weil es natürlich aufwendiger ist und man dann auch viel mehr Fälle noch zu berücksichtigen hat. Und Teile, würde ich auch sagen, von Systemen muss man gar nicht testen, wenn da eben der Schuh nicht drückt, wenn man sagt, ja, das sieht halt da irgendwie schlecht drin aus, aber wir fassen das eh nie an, weil wir wissen aus der Fachlichkeit heraus, das wird sich jetzt auf die Schnelle nicht ändern, dann ist es auch okay, dann lässt man das halt da so sein, wie es ist, sag ich mal.
Solange es das tut, was es tun soll.
Also davon muss man eh erstmal ausgehen. Also dadurch, dass wir Systeme sanieren, die halt in Produktion sind, die schon mal irgendwo einen Mehrwert erzeugt haben, gehe ich erstmal grundsätzlich davon aus, dass das passt so.
Jetzt gibt es den Ansatz, gerade so System- und Integration-Tests mal einfach durch Monitoring und Alerting zu ersetzen. Ist das denn für dich ein Ansatz, den du gangbar findest?
Also grundsätzlich finde ich es gut, dass man sozusagen auch Betriebsthemen eben wie Monitoring und Logging stärker in die Entwicklung reinzieht, ne? DevOps-mäßig sozusagen das verknüpft. Ich glaube aber nicht, dass das für Sanierung ein gangbarer Weg ist. Also Das ist vielleicht so ein erster Indikator. Also das kann so eine Art, das ist ja auch eine Art von außen sichtbares Verhalten eben, wenn man sich sozusagen so Log-Messages anschaut, kann die dann auch nutzen als Basis für Tests sozusagen, dass man sagt, das muss so und so gelockt sein oder wir führen überall mal ein paar Log-Nachrichten ein, um überhaupt zu verstehen, wie das System sozusagen reagiert auf bestimmte Events oder Eingaben. Aber da würde ich schon eher klassischer vorgehen, halt mit Unit-Tests und den Tools, die es da halt in der Entwicklung sozusagen eh schon gibt.
Wenn du hinsichtlich neuen Greenfield-Projekten drüber nachdenkst, also in meinem Projekt ist das gerade tatsächlich Thema, wie viel Systemtests schreibt man versus wie viel setzt man einfach auf Monitoring und Alerting. Mhm. Je mehr ich gerade drüber nachdenke, umso mehr komme ich persönlich zum Schluss, ist so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil wenn das Ding dann irgendwann mal in die Wartung übergeht und hat aber eigentlich nicht so viele Systemtests, hat man zwar ein schönes Monitoring und Alerting, aber wirkt für mich wenig greifbar dann im Vergleich zum Test.
Ja, ich denke auch, die Anforderungen sind da immer noch unterschiedlich, was Betrieb und Entwicklung angeht. Also auch wenn man das verzahnt und verzahnen sollte, wie gesagt, bei der Entwicklung willst du halt Lesbarkeit haben, du willst halt, das ist auch so eine Art Whitebox, also du schaust da wirklich in den Code rein, was er macht, du hast die Möglichkeiten und als Entwickler sollst du auch die Fähigkeiten haben, das zu lesen, während Monitoring und so auf Systemebene was zu machen, das ist halt, das, da geht es dann mehr um diese ja, nicht funktionalen Anforderungen sozusagen, da ist nicht, da muss man nicht so tief reingehen in jede Verzweigung, sage ich mal, des Systems. Das sind schon verschiedene Welten, würde ich sagen.
Jetzt weiß ich von dir auch, dass du nicht nur Sanierungsprojekte machst, sondern schon auch unter Anführungszeichen in normalen Projekten tätig bist. Wie gehst du da beim Testen vor? Also würdest du sagen, grundsätzlich hast du eine ähnliche Haltung, test-driven entwickeln oder unterscheidet sich das noch?
Ja, also definitiv test-driven, sofern der Kontext das natürlich zulässt. Ne? Muss man wieder sagen, es kommt drauf an, je nach Projekt. Jetzt in meinem aktuellen Projekt ist das auch tatsächlich etwas schwierig, ja, ich sag mal aus diversen Gründen, da wirklich zu schauen, dass jeder Code halt auch wirklich erst durch Tests entstanden ist. Also wirklich testgetriebene Entwicklung ist schon ein hehres Ziel, sage ich mal, das kann man nicht überall durchsetzen. Ich bevorzuge das halt deshalb, weil eben das einfach zu einem besseren Design führt. Besseres Design zeigt sich dann auch darin, dass es eben nicht so leicht kaputt geht, dass es eben dann sanierungswürdiger Code wird, was man da baut. Und die Tests ermöglichen mir dann auch viel eher, das wieder zu ändern, wenn halt das Design nicht mehr passt. Da habe ich eben, gehe ich guten Mutes daran, weil ich eben weiß, ich habe so ein Sicherheitsnetz aus Tests. Deshalb bevorzuge ich das auf jeden Fall, mit Tests zu entwickeln. Es ist natürlich aber auch wieder eine Abwägungssache. Also wie viel Zeit hat man zur Verfügung? Welche Sicherheit braucht man wirklich? Und wie sehr handelt man sich dann eben mit diesen Testaktivitäten auch sozusagen wieder Wartungsschwierigkeiten ein, wenn man eben da zu viel testet oder auch, es gibt ja diese Testpyramide eben mit den unterschiedlichen Ebenen sozusagen von Unit-Tests als Fundament bis hin zu GUI-Tests oder manuellen Tests an der Spitze. Wie sehr testet man dann doppelt sozusagen? Das hängt dann auch so ein bisschen von der Kultur ab in dem Team, was man eben dann hat. Viele eher klassischere Leute sind es gewohnt, dass man eben auf den oberen Ebenen eher testet, also teilweise wirklich von außen nur. Und da sage ich halt, wie gesagt, aus der Sanierung, das ist so ein erster Schritt, halt an den Systemgrenzen was zu testen. Manuell, viele klassische Leute haben aber mittlerweile festgestellt, ja, es muss auch automatisiert getestet werden, aber die bleiben dann trotzdem eher auf diesen höheren Leveln, weil sie halt sagen, das ist ja das, was ich von außen sehe und nur das ist ja wirklich relevant, was intern passiert, ist nicht wichtig. Und da sage ich halt, nee, man muss auch weiter runtergehen und das nochmal runterbrechen. Und das ist dann halt, wird teilweise ein bisschen schwieriger, das Verständnis da zu schaffen oder auch vorzufinden, wenn man halt in ein bestehendes Team reinkommt.
Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Also in meinem letzten Projekt haben wir uns irgendwie dazu entwickelt, leider sehr viel auf Systemtest-Ebene zu testen. Und da lief dann tatsächlich ein Run irgendwie 30, 40 Minuten, bis der dann durch war. Und irgendwann war es nicht mehr wirklich handelbar. Also erstens wusste man nicht, wenn Test rot war, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ja, weil die wenig Unit-Tests, die man hatte, waren halt grün. Und das im Nachgang wieder so ein bisschen runterzuschieben, also die Pyramide zu einer Pyramide zu machen, ist echt schwierig.
Ja, also ich kenne das Gegenmodell zu der Pyramide, das ist eben sozusagen die Eistüte. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, aber ich merke mir das immer so, dass das Eis da oben halt total lecker ist. Man will davon ganz viel schlecken, aber dann irgendwann hat man Bauchschmerzen, weil das doch zu viel ist sozusagen. Und deshalb sollte man eben die Tüte quasi umdrehen. Ist halt verlockend, aber eben man hat einen sehr großen Feedback-Zyklus. Also das Feedback, was man durch solche Tests halt bekommt, kommt sehr verzögert an zu der eigentlichen Entwicklung. Und es ist eben nicht, so wie du es beschreibst, es ist nicht sehr speziell. Also das deutet meist nicht auf den auf die Ursache von einem Fehler hin. Das zeigt eher nur so ein Symptom oft. Deswegen, ja, also man braucht natürlich diese Tests, um halt dieses ganze Zusammenspiel zu testen. Aber das, für mich ist das Fundament halt wirklich, das sind die Unit-Tests, die sehr quasi entwicklungsnah sind und nicht so unbedingt das von außen sichtbare Verhalten schon direkt zeigen.
Hast du da irgendwelche Strategien, das tatsächlich auch so ins Team mit einpflegen zu können? Gibt es ja auch unterschiedliche Leute, die da unterschiedlicher Meinung sind.
Ja gut, also das ist halt dann letztlich so ein didaktisches Thema oder ein psychologisches fast schon, wenn man da so eine Kultur verändern möchte. Pair-Programming finde ich immer sehr gut, um auch schon im kleinen, geschützten Raum von nur zwei Leuten halt mal zu diskutieren und so die unterschiedlichen Vorgehensweisen zu kritisieren und zu verbessern. Was man auch machen kann, ist so... mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber dass man halt sich als Team mal eine Auszeit nimmt von ein paar Stunden irgendwie im Sprint zum Beispiel, also alle 2 Wochen etwa, weg von den aktuellen Themen und sich halt Coding Dojo, das heißt der Begriff genau, sich sozusagen mal ein Problem vornimmt und das mit bestimmten Techniken behandelt, also sich explizit Zeit nimmt, sich weiterzuentwickeln, neue Techniken zu lernen. Und wenn man da eben derjenige ist im Team, der sozusagen da ein bisschen eine andere Richtung einschlagen möchte, eben zum Beispiel in Richtung Unit-Tests, kann man das ja mal vorschlagen, mal organisieren und so den Leuten mal zeigen, wie das auch aussehen könnte. Also das ist ja kein böser Wille, dass die Leute das nicht machen, die kennen es eventuell nicht oder haben auch eine Angst, jetzt ihre Arbeitsweise zu ändern im Alltag, dann ist es ganz gut, wenn man die so ein bisschen halt von dem Alltag eben trennen kann und im geschützten Raum mal was ausprobiert. So.
Wie arbeitest du dann im Pair? Also wie kann ich mir das vorstellen? Entwickelt ihr dann so Ping-Pong-mäßig den einen Test und der andere implementiert das dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das Feedback, was ich bisher bekommen habe aus meinen Pairing-Sessions, war positiv, muss ich sagen. Das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber das war wohl recht angenehm, mit mir zu arbeiten, weil ich mich halt anscheinend recht gut zurückhalte. Also die Leute hatten wohl immer den Eindruck, dass sie was daraus lernen konnten. Das heißt auch, ich werde anfangs erstmal nicht sehr dominant sein. Also ich bremse mich da sehr stark, sozusagen in die Tastatur zu greifen, sondern lasse die Leute erstmal machen und komme dann mit einem Vorschlag. Und wenn ich dann merke, dass man sozusagen eben dieses Ping-Pong machen kann, also ja, das sehe ich als sehr gute Methodik an, wenn man sozusagen grundsätzlich Vertrauen geschaffen hat, sage ich mal, je nach Pairing-Partner, das ist ja ungewohnt für ihn vielleicht, also quasi direkt beobachtet zu werden bei der Entwicklung, na, dann mache ich das sehr gerne. Also dass eben genau der eine den roten Test schreibt, der andere muss den dann grün machen, dann schaut man noch drüber, kann man was aufräumen. Dann muss der gerade quasi entwickelt hat, eben den nächsten Test schreiben. Das ist ein sehr guter Rhythmus, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Das ist für manche ein zu großer Schritt. Aber auch wenn man insbesondere dann halt, also Pairs sind, glaube ich, dann besonders effektiv, wenn die unterschiedliche Wissensstände haben. Dann kann man wirklich was voneinander lernen. Man muss dann aber als Wissender sozusagen ein bisschen aufpassen, dass es eben nicht so zum Lehrer-Schüler-Asymmetrie kommt, sage ich mal.
Und ihr pairt auch regelmäßig im Projekt?
Ja, einigermaßen. Bei uns ist ein bisschen das Problem, weil wir halt in einem Konzern unterwegs sind, in einem großen Projekt und so weiter. Das ist noch nicht so, dass wir da im Team, wir sind jetzt momentan 6 Entwickler, ganz unabhängig arbeiten können. Also wir sind nicht wirklich selbst organisiert, so wie man das gerne in dieser agilen Welt hätte. Wir haben viele Meetings mit anderen, auch weil wir sehr viele Schnittstellen haben. Das ist auch sozusagen durch die Inhalte unserer Arbeit getrieben. Ist es nicht immer so, dass man quasi kontinuierlich, weiß nicht, 2-3 Stunden, so einen Vormittag oder so, in genau diesem Pair arbeiten kann. Man wird dann immer mal wieder unterbrochen oder muss in irgendwelche Meetings. Das ist ein bisschen schade. Wir haben aber grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wenn es dann eben nicht möglich ist, das direkt im Pair zu entwickeln, dann müssen die anderen Codezeilen sozusagen auf jeden Fall durch ein Code-Review noch durch. Das ist dann so ein bisschen halt in dem Kontext unsere Lösung, sage ich mal, um trotzdem ein bisschen auch gegenseitig sich anzuschauen, wie entwickeln wir eigentlich.
Ist bei uns im Projekt tatsächlich auch immer noch so ein wenig genutzter Weg, das Pair-Programming, also immer mal wieder, aber ich sag mal leider nicht regelmäßig. wir hätten grundsätzlich Zeit und Ressource, aber ich glaube, es ist so dieses, mir schaut da jemand auf die Fingern und irgendwie so nicht die richtige Kombination, wie man denn Pair-Programming dann gerade test-driven ausführt. Also sehr häufig erlebe ich es dann so, dass einer ansagt und der andere das dann ja wahrnimmt, aber das Gefühl hat, er wird dabei irgendwie angegriffen, ja, weil er nicht, sein Code nicht wertgeschätzt wird. Also das ist, glaube ich, auch schwierig am Anfang da reinzukommen.
Ich meine, das geht dann halt in Richtung Kultur und so, ich sag mal auch sogar fast Selbstverständnis eines Entwicklers. Also wir haben ja in unserer Branche ganz allgemein gesprochen den Vorteil, dass wir halt den Code noch zwischen uns haben. Also wir könnten theoretisch zumindest halt trennen zwischen wir kritisieren den Code, also unsere Arbeitsergebnisse sozusagen, und wir kritisieren direkt die Person. Das ist eben je nach Persönlichkeit nicht immer möglich, aber zumindest wenn man so ein bisschen auf seine Kommunikation achtet, dann kann man sozusagen in diese Richtung gehen, dass jemand sich nicht gleich persönlich irgendwie kritisiert fühlt. Und dann ist es halt natürlich einfach eine Vertrauenssache, sage ich mal, dass man halt das macht, weil man denkt, zusammen kommt man da voran und es ist nicht ein Kontrollieren gegenseitig sozusagen.
Ja.
Eine Sache, genau, fällt mir noch auf bezüglich Pair-Programming, das haben wir auch im aktuellen Projekt. Wir haben mal festgestellt, wir entwickeln da zwar sehr viele Tests und das ist gut für die Codequalität und dass es eben nicht sanierungswürdiger Code wird, aber manche Arbeiten sind einfach, sag ich mal, trivial, das quasi kann man runterprogrammieren, und da haben wir dann auch gesagt, Pair-Programming halt da, wo es nötig ist oder sinnvoll ist, wenn es halt schwierige Stelle ist oder sehr neue Sache, wo was entwickelt werden muss, was wir bisher noch gar nicht hatten, sowas zum Beispiel, oder wenn in dem Zuge der Entwicklung halt größere Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist es immer gut, wenn man da mindestens einen noch nebendran hat. Manchmal muss man ja Sachen auch ganz im ganzen Team sozusagen besprechen, wie man da vorgeht. Aber bei, sag ich mal, trivialeren Sachen, da ist es auch ein Overhead, den man nicht braucht. Also auch wenn Pair-Programming natürlich gut ist, auch so für das Teamgefühl irgendwie, wenn es da sozusagen in den Pairs klappt, dann klappt es wahrscheinlich im ganzen Team auch eher gut. Dann muss man auch sagen, dass es okay ist, bei manchen Sachen sich halt sozusagen zurückzuziehen und das alleine zu entwickeln, sag ich mal.
Kann ja auch immer mal wieder Spaß machen, genau das, dieses Zurückzuziehen. Wir haben sehr viele Leute, die remote arbeiten, und da ist es manchmal tatsächlich auch einfach gar nicht so einfach, wenn sie im Zug sitzen, dann zu pairen. Und dann macht man halt eher eine einfache Aufgabe, wie du es auch beschreibst. Ja, was hältst du denn von so Quality Fridays, insbesondere auch im Blick auf, man schaut, dass sein Projekt nicht sanierungsbedürftig wird, man macht vielleicht noch irgendwie besondere Tests. Was ist da so dein Gefühl dazu?
Kommt wieder drauf an, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, weil es herausstellt, Qualität ist uns wichtig. Das zeigt für mich aber auch, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sage ich mal. Also, dass es nicht im Alltag möglich ist, warum auch immer. Das kann ja diverse Gründe haben irgendwie, dass man nicht die Zeit dafür bekommt oder sich nicht traut, sage ich mal, auch bei Schätzungen das sozusagen mit einzuplanen, dass wir da nur die Funktionalität runterprogrammieren, sondern auch nachhaltig sozusagen Software entwickeln, eben dass es nicht sanierungsbedürftig wird. Aber es kann durchaus eben passieren, dass es in vielen Kontexten eben irgendwie so viel Stress gibt, dass man halt sich so einen Freiraum schaffen muss. Also das haben wir jetzt im aktuellen Projekt auch eingeführt. Ich muss dazu sagen, jetzt Projekt heißt, wir sind da 4 Scrum-Teams, die entwickeln. Ich bin in einem von dem, und wir haben jetzt gerade am Dienstag, wir haben unseren Quality, was auch immer, Dienstag sozusagen, wir haben keinen genauen Namen, haben wir verpasst als unser Scrum-Team. Das haben nur die anderen 3 Scrum-Teams gemacht. Das war in dem Moment aber auch okay, weil wir das halt in dem aktuellen Sprint nicht gebraucht haben, weil wir da eh sozusagen die ganze Zeit am Refactoren waren und Qualität da hochgehalten haben. Aber ich hatte den Eindruck, dass das bei den anderen Teams schon nötiger ist sozusagen. Und es ist auch, sag ich mal, ein erster Schritt im Zweifelsfall, also dass man halt, wenn man sieht, die Qualität ist nicht so gut, dann führt man eben sowas Explizites ein, dann kann sich die Kultur eventuell ändern, dass man dann merkt, hey, das hilft wirklich, dass wir das haben, und dann wird das vielleicht auch zur Gewohnheit und dann kann man das wieder abschaffen. Also deswegen sage ich, kommt drauf an sozusagen.
Habt ihr bei diesen 4 Scrum-Teams dann auch Abstimmungen, wie das konzeptmäßig über Tests aussieht, über das große Ganze?
Ja, das gibt es. Dazu muss ich halt sagen, unser Team ist so ein bisschen separat von den 3 anderen, weil wir doch thematisch ein bisschen was anderes machen. Wir haben schon so ein bisschen unsere eigene Anwendung in der Anwendung drin sozusagen. Und entsprechend haben wir da auch ein bisschen unsere eigene Codebasis und sind in dem Sinne noch ein bisschen selbstständiger. Die der drei anderen Teams haben halt die gemeinsame Codebasis und müssen da so ein bisschen schauen, dass sie halt auch gemeinsames Verständnis haben von Qualität. Es gibt, also wir haben auch separate Tester, die halt eher in Richtung manuelles Testen gehen. Die haben so ein QS-Konzept mal erstellt, wo eben auf den verschiedenen Ebenen gesagt wird, was gibt es da für Tests, wofür brauchen wir die. Das ist halt momentan noch nicht so wirklich enforced. Also ich sag mal, das ist so eine Confluence-Seite, die liegt da und es gibt sowas wie Quality Gates in der Build-Pipeline. Also wenn bestimmte, zum Beispiel die Code-Coverage nicht erfüllt ist auf einem gewissen Level, dann schlägt der Build halt fehl. Dann geht der Code quasi nicht durch das Gate durch. Aber ansonsten wird das noch nicht groß automatisiert überprüft, dass man sich wirklich an diese Sachen hält. Und Pair-Programming ist da auch nicht so verbreitet, sage ich mal, wie bei uns. Entsprechend gibt es da doch noch sehr unterschiedliche Stände. Man kann teilweise wirklich auch noch sehen, wer diesen Code erstellt hat, weil dann auch so ein bisschen ein eigener Stil vorhanden ist.
Vielleicht, weil wir schon zum Ende kommen langsam, hast du denn noch einen Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das Thema Testing betrifft? Du hast jetzt gerade aktuell von deinem Projekt erzählt, wo es eben diverse Schwierigkeiten gibt, wie in jedem Projekt. Und wer ist dir besonders wichtig, gerade hinsichtlich Testing?
Das Wichtigste für mich ist, dass Testen, die Tätigkeit, genauso wichtig angesehen wird, wie das eigentliche Entwickeln. Also das ist für mich so eine Dualität. Oft hat man auch sogar mehr Testcode als Produktionscode sozusagen. Aber das ist halt wirklich die zentrale Stellschraube, um eben Code lebendig zu halten und nicht zu einem Sanierungsfall werden zu lassen. Ja, und zu dem Appell gehört dann eben auch, man muss sich halt informieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, die Welt hat sich schon weiterentwickelt. Man muss nicht mehr so ganz nur High-Level an den Systemgrenzen testen. Ein Buch, was ich da empfehlen kann, ist X-Unit Test Patterns. Das ist ein relativ dickes Buch, da sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Autor weiß ich gerade nicht, aber er hat da ziemlich viele eben so Patterns beschrieben, was man im Testen so alles machen kann, sage ich mal. Da gibt es auch dann eben so klassische Sachen wie, wir haben so eine Datenbank, da sind alle Testdaten drin. Er kritisiert das nicht sozusagen. Das kann natürlich dazu führen, dass Tests irgendwie unabhängig voneinander werden, weil die alle auf dieselbe Datenbasis quasi zugreifen. Aber er stellt das halt vor als ein gängiges Konzept, als ein Pattern und sagt, man kann es aber auch eine Datenbank pro Test oder pro Team oder sowas machen. Gibt es verschiedene Sachen, die man eben dann jeweils auswählen kann. Und er hat sich auch damit beschäftigt, so ein bisschen eine kanonische Sprache zu entwickeln. Also von dem Buch kommt letztlich dieser dreischrittige Aufbau, Arrange, Act, Assert zum Beispiel, oder Given, Then, When ist auch so eine andere Formulierung, sage ich mal. Das kommt halt daher. Hat sich auch mit Mocking beschäftigt, da haben wir auch schon heute drüber geredet, dass man sozusagen schaut, was ist wirklich mein sogenanntes System Under Test und was ist die Dependent On Component, was ist sozusagen nur abhängig, was ich eventuell wegmocken möchte. Das ist sehr gut, um halt so einige Grundlagen zu haben.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist mal wieder soweit. Wir kommen zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen an den Thomas. Dann gerne einfach melden. Und bis bald.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona@mybornwolf.de erreichen.